übers Leben. Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Geschichtenfolge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge übers Leben. Gemeinsam mit meiner Kollegin Nicole darf ich Anke heute Frauke in unserer Runde begrüßen. Wir freuen uns, dass du da bist, Frauke.
Ich freue mich auch sehr.
Darf dich kurz vorstellen? Frauke ist 47 Jahre alt, hier im Landkreis Arbeiter zu Hause und ist von Hause aus Sozialpädagogin. Und wir haben uns kennengelernt über dein Projekt WASA, was du mit dem Wassersportverein in Sinzig initiiert hast nach der Flut und das bis heute mit ganz viel Leben und Liebe füllst und ganz viele Menschen glücklich machst damit. Schön, dass du heute da bist. Wir freuen uns.
Herzlich willkommen.
Danke.
Wir starten mit einer kurzen Reorientierungsübung. Atmen dreimal tief durch, bevor wir loslegen. Spüren, wie wir sitzen, wie die Füße auf dem Boden stehen. Schauen uns im Raum um diesen Moment hier ganz bewusst wahrzunehmen. Schauen, woran bleibt unser Blick hängen. Was erinnert uns daran, dass wir gerade genau hier und jetzt sind? Und hören uns jetzt deine Geschichte an, Frauke.
Danke. Ja, meine Geschichte geht über meinen Vater, der mich bis im Februar begleiten durfte, sehr lange, sehr intensiv, und wir das auch sehr intensiv auch mit der Flut verbinden, weil meine Eltern auch Flutopfer sind und letztendlich die letzten 4 Jahre nicht nur das Projekt uns begleitet hat, sondern auch das Gehen meines Vaters, was uns sehr beschäftigt und auch beschäftigt hat und mir eigentlich so gezeigt haben, wie wichtig es ist, das Leben zu leben. Und zwar das Leben, das wir leben möchten und wo wir am Ende zurückblicken und nicht bedauern, und das englische Wort Regret trifft es fast besser als das deutsche, weil das viel mehr umfasst. Das Bedauern, das Zurückblicken, die verpassten Chancen. Und ich glaube, es ist das, was für mich ganz viel geändert hat und auch das Projekt, dass es einfach wichtig ist, dass man klar für sich entscheidet, was möchte ich mit meinem Leben tun? Möchte ich viel Geld verdienen? Möchte ich viel reisen? Und für mich ist es ganz klar, ich möchte einfach Dinge verändern. Nicht im Großen. Kleine Dinge reichen auch. Und ich möchte einfach kurz mal erzählen, was für mich eigentlich so ganz wichtig ist. Mein Vater kommt ursprünglich aus einer sehr, ja, heute würde man sagen, armen Familie, 7 Kinder, der Vater war Forstarbeiter, und alle Geschwister, das haben alle gemeinsam, sind unglaublich tolle Menschen, die das Beste aus ihrem Leben gemacht haben. Das heißt, die Eltern waren immer sehr dafür, dass sie Bildung bekommen. Natürlich die Mädchen nicht so wie die Jungs zu der damaligen Zeit. Alle meine Onkels haben eine oder mehrere Ausbildungen, haben ganz viel aus ihrem Leben gemacht. Und ich sage immer, mein Vater war nicht einfach. Er war sehr eloquent und sehr intelligent, ein großartiger Architekt, aber nicht einfach. Aber das konnte er auch nicht sein. Ich sage immer, wenn man sich das Leben eines Menschen anguckt, dann prägt es ja auch die Person. Meine Eltern hätten niemals zusammen das aufbauen können, was sie hatten, bis 2000, 2007 rum. Da sind sie leider, sie haben sie eine Pleite hingelegt, wie man so schön sagt. Das war schon ein großer Einschnitt für meinen Vater, wonach er auch dann schweren Herzinfarkt hatte und auch gesundheitlich wirklich schwer, wenn man es auch nicht immer so sehen wollte, einfach beeinträchtigt war. Aber dennoch hat er auch immer ganz viel gemacht. Das heißt, ich weiß noch, für die AWO in Sinzig hat er auch pro bono viele Bauvorhaben umgesetzt oder auch für andere Schützenvereine oder Ähnliches. Also ich weiß immer noch, fast Großteil der Kindergärten in der Grafschaft und in Sinzig sind auch noch von ihm. Also das sind so Dinge, die einen auch noch begleiten. Genau.
Allerdings, ist dein Vater denn geboren?
1948.
1948.
Oh, jetzt muss ich korrigieren. Nein, 1946. Meine Mutter ist 48 geboren. Genau. Ein Jahr nach dem Krieg in einem Eifeldorf. Besatzerzone. Das, ich glaube, fünfte Kind. Ne? Hm. Also daher kleines Einkommen. Ich sage immer, die Eifel ist steinreich. Ne? Da ist nicht viel. Und das waren einfach schwierige Zeiten. Aber er ist gut durch die Schule gekommen, hat eine Ausbildung gemacht, hat dann noch in der Abendschule sein damals Hochschulreife gemacht, hat dann noch studiert. Ich sage immer, 68 erzählte er immer begeistert, dass er auch mit den anderen Studentenprotesten protestiert hat, sich im Bart hat wachsen lassen. Also ich bin so ein bisschen im Geiste der Freiheit auch groß geworden. Und ich glaube, dass einfach auch meine Eltern, also ich sage immer, man ist das Produkt der Dinge, die einen geprägt haben, die man erlebt hat und die einen ja auch mitgegeben wurden. Das sind manchmal, also ich denke mal, man trifft ja im Laufe des Lebens so viele Menschen, die kein gutes Zuhause hatten oder auch keinen guten Start ins Leben oder zwischendurch so viele Krisen hatten. Bei uns war auch nicht immer alles tutti, aber es war so, dass es klar war, du musst einfach Dinge schaffen und dann musst du gucken, was du daraus machst. Das ist, glaube ich, so das, was meine Eltern beide und auch mein Vater und meine Mutter immer vorgelegt haben. Die haben immer gesagt, ja, nicht, wenn man so schön im Rheinland sagt, es gibt, wie es gibt, ne? Und dann muss man schauen, was man aus den Dingen macht. Und ich glaube, das ist einfach so eine ganz große Resilienz von mir. Ich sage auch immer, habe ich eine schwere Autoimmunerkrankung, die mich manchmal ziemlich ausnobt und mich daran hindert, Dinge zu tun, die ich gerne machen würde. Aber aufgeben bringt ja nichts, ne? Und ganz ehrlich, das Leben ist viel zu kurz, viel zu schön. Und das sind so die Dinge, die ich immer auch mit meinem Vater verbinden werde. Störche beobachten, Vögel beobachten, ganz viel in der Natur, diese Verbundenheit und ganz viel Umweltbewusstsein, die meine beiden Eltern mir immer mitgegeben haben. Und vor allen Dingen soziales Engagement. Das ist so das. Mein Vater war 20 Jahre im Stadtrat in Sinzig, hat da auch immer versucht, viel zu bewegen, weil er sagte, es ist keine, also entweder übernehme ich Verantwortung und versuche Dinge zu verändern, auch nachhaltig zu verändern, oder aber ich kann mich irgendwo hinsetzen und motzen. Und was auch immer wichtig war, auch wenn er schnelle Autos liebte, er wusste, wo er herkam. Und wenn er auf den Baustellen war, redete mein Vater grundsätzlich so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Ne? Das heißt auch mit Platt, also im Platt. Ich kann es verstehen, ich kann kein Wort. Und das war immer so, ich sage immer, ein Mensch, das ist, glaube ich, auch so das, was wir in diesen 8 Monaten einfach nochmal ganz intensiv auch erlebt haben oder auch davor, als das SPV-Team eben auch schon zu Hause begleitet hat und das Hospiz-Team. Ein Mensch besteht ja nicht aus einer Facette. Ein Mensch sind so viele unterschiedliche Facetten. Und jeder Mensch, der meinem Vater begegnet ist oder auch anderen Menschen im Leben begegnet, erlebt eine Facette dieses Menschen. Und diese ganzen kleinen Facetten, die wir nochmal am Ende auch hören durften, ergibt ein ganz besonderes Bild. Aber ich sage auch immer, jeder Mensch hat ja auch seine guten und schlechten Zeiten. Und beides zu betrachten, ist auch in so einer Phase wichtig, aber auch schwer. Und ich glaube, dass es für mich auch nochmal ganz interessant war, als Tochter so ganz andere Facetten von meinem Vater zu hören. Und ich sage immer, wenn im Laufe eines Lebens Verletzungen entstehen, dann ist es einfach, weil die Person oft nicht anders kann, es nicht anders wahrnimmt oder auch nicht anders sieht. Und die Person, die mich als Kind oft verletzt hat, ist nicht die Person, die am Ende des Lebens ankommt. Weil ich glaube, das hat auch ganz viel mit diesen Vergebungen zu tun. Weil Verletzungen entstehen immer. Ich sag, wenn man als Eltern Kinder erzieht oder auch mit jungen Menschen arbeitet oder im Laufe seines Lebens durchs Leben geht, da entstehen einfach Verletzungen. Das ist ja genauso wie, wenn ich komme als Baby auf die Welt, habe vielleicht keine Narbe und ich falle immer wieder hin. Aber die Frage ist ja auch, wie gehe ich mit meinen Verletzungen um oder mit den Verletzungen, die man vielleicht anderen zugefügt hat. Ich habe gesehen, wie schwer es meinem Vater fiel, zu sagen, ich liebe euch. Er hat es nicht geschafft, seinen Brüdern zu sagen, wie stolz er auf ihn ist. Das hat er mir gesagt, als ich durfte nachher aufschreiben, was er mir erzählt hat. Und ich glaube, das sind so kleine Geschenke, ne? Und wir haben als Familie wirklich eine schwere Zeit hinter uns. Nicht nur damals die Insolvenz mit den mehrfachen Herzinfarkten meines Vaters, die folgten. Also ich sage immer, wenn man das überlebt, also mein Vater hatte, weiß ich nicht, 5 verschiedene Herzinfarkte hinterwand, also wirklich schwere Herzinfarkte. Der hatte einen Schlaganfall oder 2. Der hatte mehrfach akutes Nierenversagen. Der hatte Krebs und also das ist so, dass wir immer gesagt haben, der hat so viel überlebt und letztendlich war das, glaube ich, diese Zäsur, die ja für unseren Landkreis so stellvertretend ist, ne? Das zieht sich ja durch uns alle, auch durch die Familien und Freundeskreise. Bei uns in der Familie gibt es das Leben vor der Flut, wo mein Vater durch einen Besuch auf der Baustelle oder in der Wohnung, das wissen wir nicht, sich eine Verletzung am Fuß zugezogen hat, eine Sepsis ausgelöst wurde und er fast 5 Wochen auf Leben und Tod im Krankenhaus gelegen hat, Teil vom Fuß amputiert werden musste. Und obwohl er zwischendurch noch eine Krebserkrankung hatte, war es letztendlich diese Schädigung durch die Sepsis, das ja ergehen musste. Und ich sage, was glaube ich für uns so, das so manchmal in manchen Phasen so bitter macht, ist eher dieses, er hatte zwar 4 Jahre Zeit, aber ich glaube, er hat sie nicht immer so genutzt, wie wir uns das als Familie gewünscht hätten. Dieses nochmal Dinge zusammen erleben. Also wir sind bis heute froh, dass die Dachzeltnomaden meinen Eltern und uns ein gemeinsames Wochenende ermöglicht haben. Auch meine Tante, die auch flug betroffen ist.
Wo seid ihr denn hingefahren mit dem Herzenswunschplan?
Ja, wollte ich gerade sagen, mit ihm und der ganzen Familie. Also
ja.
Das war ganz toll. Wir waren im Wohnfenn.
Und damit verbindet ihr ja
was. Genau, Michel Barak. Ja, und ich fand das ganz spannend. Er wollte eigentlich, das Erste, was ihm einfällt, war das Fischbrötchen in Cuxhaven.
Ja.
Wo wir aber sagten, oh Gott, 9 Stunden im Auto ist nicht realistisch. Ne?
Ja.
Und dann sind wir in die Baracken Shell, wo er 1972 oder 1970 mit seinen Brüdern und so wandern gewesen ist. Also wo auch meine Onkel sagten, wie kommt er da drauf?
Ja.
Aber er verbindet damit
ja. Aber hat sich erinnert, ja.
Genau, und ich glaube, das sind einfach so diese Dinge, die wir für uns einfach auch so festgestellt haben. Wir erinnern uns.
Ja.
Wir erinnern uns an so viele Dinge und diese kleinen, also ich habe einfach für mich festgestellt, Menschen sind ja so viel. Klar, man weiß das fachlich, man arbeitet jeden Tag mit Menschen und man hat privat mit so vielen zu tun und wir erleben das ja auch im Projekt ganz oft, dass die Menschen ganz anders sind als in anderen Bereichen, wo ich dann immer sage, wenn sie in der Schule Probleme haben oder zu Hause, gibt sie uns mal mit, das ist was anderes, ne? Kann loslassen. Und Menschen können so sehr ihr Leben gestalten. Und man kann so viel verändern und so viel verbessern. Und mein Vater konnte nachher für sich seinen Frieden machen, aber es war sehr schwer. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich auch den höchsten Respekt vorhabe, Hospizarbeit oder Menschen tatsächlich so, ne, im letzten Moment zu begleiten, wo ich als Sozialarbeiterin ganz klar sagen, ich glaube, ich kann fast alles andere, aber Hospizarbeit, mein Problem ist, ich bin so auch zu nah, also da bin ich auch zu nah dran.
Ja.
Ich glaube, da würde ich einfach zu viel mitleiden auch. Also den Menschen wirklich meinen höchsten Respekt, auch wie die sich ja immer noch einsetzen und alles und auch diese die Familien begleiten. Weil ich glaube, das ist auch so dieses Thema, was wir immer wieder hatten. Also meine Söhne waren mit, wir haben Geburtstag gefeiert im Hospiz. Also mein Vater ist ja auch länger da gewesen, als wir alle dachten. 8 Monate ist wirklich lang. Wir haben Weihnachten gefeiert, wir haben Silvester gefeiert. Also wir haben, es ist ja kein Ort, also es ist ein Ort, wo man zum Sterben, ja, man sterbt. Ich weiß gar nicht, wie man es am besten treffen begleiten kann. Es ist ja kein Totenhaus.
Also hey, da findet
Leben. Genau, da findet ganz viel Leben statt und ganz viel Arbeit, die damit das Leben gut gehen kann. Ne? Und ich sage immer, mein Sohn, der sagte, ich komme nicht nur wegen dem Kaffee. Ne? Es war einfach so ein getragen werden und ich glaube, das ist so etwas. Meine Schwiegereltern sind an Maschinen angeschlossen, gestorben. Dieses friedliche Gehen können ist so ein Geschenk. Und auch die Zeit als Familie die, und auch Freunde, die man noch hatte, um sich einfach da auch zu, einfach zu verabschieden und dorthin zu gelangen. Ne? Also zu dem Punkt, wo man sagen kann, du kannst gehen.
Und das ist das, was ich jetzt raushöre, wenn du von deinem Papa sprichst. Also zum einen denke ich, wie viel Kraft hat der in sich getragen nach so viel gesundheitlichen Rückschlägen, immer und immer wieder neu am Leben teilzunehmen, selbst in der letzten Phase und dem Ausflug zum Hohen Venn. Und zum anderen aber eben auch den Punkt, den du ansprichst. Das eine ist ja, derjenige, der geht, muss loslassen. Und derjenige, der zurückbleibt, bleibt mit dem zurück, was er sich wagt zu erinnern oder für seine Erinnerung in den Fokus zu setzen. Ne? Und weil, wenn Menschen mit Menschen zusammenkommen, das nicht immer gut ist.
Nein.
Das kennen wir, glaube ich, alle.
Genau.
Dass er auch eine Chance bietet für sich, auch im Rückblick den Fokus nochmal zu ändern und gut zu prüfen, an was mag ich mich erinnern und an was erinnere ich mich vielleicht auch besser nicht. Verstehe ich das richtig?
Ja, richtig. Und es ist so auch dieses, glaube ich, dieses, das Thema ist für mich etwas, was für mich ganz wichtig ist, ist dieses, ich verstehe dich. Ich verstehe das. Ich akzeptiere nicht immer alles, aber ich verstehe das und es tut mir für dich leid. Also ich glaube, das ist nochmal etwas, das ich ganz viel für mich einfach gelernt habe, dass es wichtig ist, für sich selber einen Weg zu finden. Und jeder Mensch geht auch anders mit Trauer um. Und ich glaube, das ist das, was ja hier im Ahrtal so schwer ist. Wir haben ja noch mal oft noch einen anderen Knick gerade drin in unseren Biografien. Ich sag immer, wenn ich mich mit so vielen unterhalte, wie viele jetzt eine Demenz entwickelt haben nach dem Fluttrauma oder Ähnliches. Also das war, glaube ich, das, was auch so schwer war, dieses... Er hatte ja dann noch das Fluttrauma, das dann oft nochmal auch hochgekommen ist. Oder wir müssen noch Sachen suchen, die einfach nicht mehr da waren. Ich glaube, das wird auch die nächsten Jahrzehnte noch schwer werden im Ahrtal, wenn Menschen gehen, dass einfach geliebte Kleinigkeiten fehlen. Ne? Ich sag ja immer, es sind ja nicht die großen Sachen, die man eigentlich vermisst. Und das ist, glaube ich, auch dieses Kleine. Ne? Kleine, viele kleine Dinge können glücklich machen. Und viele kleine Dinge braucht man. Und man braucht, und das ist das, wenn du dich mit allen unterhältst, die irgendwas mit Sterben zu tun haben, da erzählt keiner, wie geil war ich und ich hatte so viel Geld. Oder ich habe so und so viele Sachen gemacht und das besessen und mein Ferrari. Das sind Dinge, die machen vielleicht in dem Moment glücklich oder stolz oder sind das Zeichen dafür, dass ich es geschafft habe. Aber im Grunde genommen, wenn man alles wegwischt, und das ist, glaube ich, auch das Thema. Egal, wer ich bin, egal, woher ich komme, egal, was ich tue, wenn ich alles wegwische, bleibt letztendlich das, was habe ich in meinem Leben bewirkt. Und das war tatsächlich auch häufiger, ich habe früher in der Wirtschaft gearbeitet. Ich werde nie das Geld verdienen, was Leute in der freien Wirtschaft arbeiten. Als Sozialarbeiter ist das einfach so. Aber ich glaube, am Ende des Lebens werde ich sagen können, ich habe Dinge bewegt. Ich habe Leben ein bisschen besser gemacht. Und ich glaube, das ist nämlich auch das Thema, was so für den, so diese besonderen Momente, die haben wir nämlich ganz oft im Beruf zum Glück, bei meinen tollen Menschen, denen ich da begegne tatsächlich und natürlich auch bei uns im Projekt. Und das war so, worauf mein Vater echt stolz war. Das fand ich total spannend, weil mein Vater auch immer sagte, ja, ihr müsst was Ordentliches machen, ne? Studiert. Und ich habe erst Betriebswirtschaft tatsächlich studiert für Hotellerie an International School of Management, also so voll die Elite-Universität. Und habe das abgebrochen. So, das war damals schon für meine Eltern, glaube ich, echt hart. Und dann habe ich mich 5 Jahre später dazu entschieden, Sozialarbeit zu studieren, wo die dachten, oh Gott, das will ein Kind. Ne? Damals waren ja auch noch viele Sozialarbeiter Taxifahrer.
Ja.
Und letztendlich ist es das, was ich immer machen wollte. Und ich lebe für diesen Beruf. Klar, muss man immer seine Grenzen im Auge behalten, ganz klar. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das in meinem sozialen Engagement widerspiegeln kann. Und als ich dann das mit meiner Mutter im Januar in der Landesschau war, also wir durften ja für das Projekt in die Landesschau, mein Sohn und ich, und meine Mutter hat es begleitet. Das heißt, sie saß hinter der Kamera. Und mein Vater hat alles mitbekommen. Wir haben ihm WhatsApp-Nachrichten geschickt oder haben versucht, ihn noch live dazuzuschalten. Ne? Vorher über, das hat nicht ganz so geklappt, ne? Falsch Knopf gedrückt. aber das war wirklich einfach so das, was ihn noch total gut getan hat, als er sagte, naja, irgendwas ist ja doch daraus entstanden. Wo ich auch sage, und das ist so, diese Flut ist so fürchterlich. Die Ausmaßen sind so, so gehen ja in jeden Lebensbereich rein. Und ich sag mal, was wirklich beeindruckend war, war ja damals diese Solidarität. Das waren die Menschen, das waren die Projekte, die entstanden sind. Und wir arbeiten nicht groß. Ich sag immer, wir sind immer echt ein kleines Licht, ne? Aber wir haben jetzt einen neuen Glücksmoment für uns. Das hat einer aus unserem Team so super schön beschrieben. Das Kajak-Lächeln. Das hört sich, wir hatten jetzt zwei von unseren Teamern haben einen Frauen-Kajak-Kurs gegeben, weil auch aus dem Projekt entstanden tatsächlich von Fluthelferinnen und weil da gibt's ja auch immer diese psychosoziale Komponente und auch noch von anderen Frauen. Und das Projekt haben wir dann jetzt ausgeschrieben und die haben das gemacht und das war so toll. Und dann sagte die eine, die sitzt im Kajak, die haben wieder das Kajak-Lächeln. Und das ist tatsächlich, wir haben uns einfach mal die Fotos von den letzten Jahren angeguckt. Und es gibt tatsächlich diesen Moment, wo auch die hochtraumatisierten Kinder oder die betroffenen Erwachsenen oder wie auch immer man sie nennen möchte, die Menschen, die von der Flut oder deren Folgen betroffen sind oder einfach sonstige Belastungen haben, wenn die im Kajak sitzen, das wackelig ist, aber gar nicht so schlimm ist, irgendwann entspannt sich das vegetative Nervensystem, wie man das so schön fachlich sagt. Und dann kommt dieser Moment, da fällt ganz viel ab und es ist einfach dieses strahlende Lächeln, warum wir diesen ganzen Aufwand betreiben. Und das ist etwas, wo ich mich auch überlegt habe, warum mache ich überhaupt oder warum auch das Team, wir haben letztes Mal gesprochen, warum machen wir diese, was ist die Motivation? Das ist ja nicht, wir wollen im Rampenlicht stehen. Ne? Dann würde ich bei Voice of Germany vielleicht mitsingen, okay, gerade nicht, ne? Stimme ist wieder weg. aber das ist so dieses, warum machen wir das alles? Es ist, weil wir Kleinigkeiten verändern können. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was ich mitgeben möchte, nämlich wir geben unserem Leben Bedeutung. Das heißt, jeder einzelne Mensch kann Bedeutung geben. Sei es, er geht für die Nachbarin einkaufen, die nicht mehr alleine kann. Er fährt den Nachbarn irgendwo hin oder er backt mal einen Kuchen oder die Person bringt es einfach irgendjemand, der gerade Liebeskummer hat, einen depressiven Menschen einfach mal zuzuhören und nicht zu sagen, ach, das schaffst du schon oder ach, du musst einfach mal rausgehen an die frische Luft, sondern einfach mal nochmal nachzudenken und einfach irgendwelche kleinen Dinge zu machen und nicht erwarten, dass es dafür immer direkt Beispiel gibt. Weil ich sage auch, Ehrenamt bedeutet ja auch, oder ehrenamtliches Engagement ist egal wo, es ist Arbeit. Und da gibt es auch Querelen, es ist anstrengend und es gibt Menschen, die dann nur sagen, ah ja, du machst das ja nur wegen, was weiß ich was. Aber da sind wir wieder bei den Facetten. Die Menschen erleben einen immer situativ. Das heißt, die erleben immer einen kleinen Mosaikstein. Und ein Mensch besteht aus vielen Mosaiksteinen. Und auch immer dunklen und hell. Ich sag immer, man soll auch nicht die Menschen idealisieren. Ich sag immer, meinen Vater liebe ich für die Person, die er sein konnte. Weil er war, das hat ja jeder Mensch. Jeder Mensch hat so seine Themen. Ich sage gerade immer noch, die Generation nach dem Krieg, um den Krieg, die hat auch ihre Sachen, ihre Traumata, die sie auch weitergegeben haben. Nur wir arbeiten ja in dem Bereich, deswegen ich weiß die Mechanismen. Und das muss man einfach auch manchmal, man muss nicht alles entschuldigen, aber man kann es dadurch verstehen. Und ich glaube, das geht einfach darum, dass man für sich selber einen Weg findet. Und man kann auch Dinge für sich selber, die man selber falsch gemacht hat, entschuldigen. Und ich glaube einfach so, man sollte gucken, dass sich ein Kreis schließt. Und das bedeutet auch, ich muss atmen. Und ich weiß, ich werde noch trauern. Und das dauert auch. Aber dennoch bin ich nicht verbittert. Und ich glaube, das ist das ganz, ganz Wichtige. Hoffnung.
Ein schönes Wort, um diese Geschichte zu beenden. Du hast schon einen Glücksmoment mit uns geteilt, einen großen Glücksmoment, der in eurer Arbeit sehr häufig zählt. Hast du auch noch einen kleinen Marienstein-Moment, einen aktuellen?
Oh, ganz viele. Also ich sag mal, was im Moment total schönes sind. Also ich gucke immer, was sind die kleinen Dinge, die gerade positiv sind. Das ist ein Mama, ich hab dich lieb. Oder eine wunderschöne Blume, ein blauer Himmel, ein schattiger Platz mit einer Freundin bei einem Eis. Also es gibt ganz viele und diese kleinen Momente sammelt man. Weil Glück ist nicht das große, ich gewinne das Lotto-Millionen-Ding, sondern es sind die vielen kleinen Momente, die glücklich machen.
Ja, das stimmt. Wie sieht's bei dir aus, Anka?
Wir nehmen heute die Folge auf, es ist Juli 2025. Ich habe schon wieder Christbaumschmuck gekauft. Ein Weihnachtsbaum.
Oh, wie schön. Welche Farbe?
Das ist total egal, weil er ist so bunt wie der Regenbogen. Und es ist einfach, ich könnte das ganze Jahr über Christbaumschmuck kaufen.
Ich bin bei dir.
Alle Zeit des Jahres. Es sind noch 24 Freitage bis Heiligabend.
Das ist schön.
Das ist mein Happy gerade. Zumal es auch so unfassbar heiß ist in diesen Tagen, umso schöner wird es, wenn ich den Weihnachtsbaum am 24. Dezember in seine volle Pracht rücken darf.
Ach, dein Glücksmoment regt jetzt einen neuen Gedanken in mir an. Ich hatte eigentlich einen anderen, den ich teilen wollte. Ich glaube, ich teile sie einfach beide. Also einmal hat meine Tante gestern Abend bei meiner Oma einen Apfelkuchen gebacken mit Zimt. Und das roch so nach Weihnachten, dass ich dachte, ich freue mich auch auf diese muckelige Zeit tatsächlich. So abends in dieser Küche, das Licht unter der Küchenzeile war schon an, ja, beheimelig. Aber auch dein Kajaklächeln hat was in mir berührt. Ich habe nämlich dieses Schaukellächeln. Wenn ich auf einer Schaukel sitze, dann passiert das bei mir, dass es einfach, ja, weiß ich nicht, Freude angeschaltet ist. Und das gönne ich mir immer öfter.
Das hört sich gut an. Ich lade auch alle gerne ein, mal vorbeizukommen und Kajak von auszutesten. Weil das ist so dieses, wo immer alle sagen, von Achtsamkeit. Das ist nämlich, man ist im Hier und Jetzt, man tut was für sich. Und ich sag immer, also ich kenne das ja durch meinen Rheuma, wenn ich nicht laufen kann, kann ich zumindest Kajak fahren. Das ist immer schön. Also es ist super.
Vielen herzlichen Dank, Frauke, fürs Teilen der Geschichte.
Ja.
Wir spüren nochmal nach, schauen, wo wir den Stuhl berühren, schauen uns um im Raum, atmen nochmal tief durch und sagen ganz herzlichen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, wie sie unter die Haut geht. Vielen Dank, Frauke, dass du da warst.
Wir freuen uns über Rückmeldungen zum Podcast, über unseren Instagram-Kanal der Malteser im Kreis Ahrweiler oder via E-Mail unter fluthilfe.wanderausstellung@malteser.org und freuen uns, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, übers Leben. Bis dahin.
Bis bald.
Tschüss.